Kunst ist heute, die Indikation zur Biopsie so zurückhaltend wie möglich oder wie nötig zu machen. Weil das ist natürlich ein Schwachsinn, wenn ihr Patienten... Ja, das ist das Erste. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und dass das ein Großteil der Patienten die Active Surveillance abbrechen, wegen der Angst und nicht wegen der Tumorprogression, ist unbestritten. Ich möchte nur eines sagen zu diesen ganzen Serien, die es gibt, die dann diese radikalen Prostatektomie-Serien zu den Patienten, die die Active Surveillance-Kriterien erfüllen. Da wird immer gesagt, mir wundert, dass du das nicht gebracht hast, wie gefährlich die Active Surveillance ist. Jetzt muss man aber sich bewusst sein, dass dieser Staging-Error auch in allen klinischen Studien zur Active Surveillance drinnen ist. Und Sie wissen genauso wie ich, dass das Cancer-Specific Survival in allen Active Surveillance-Studien mittlerweile Follow-up zwischen 8 und 10 Jahre annähernd 99% ist. Ja? Das heißt, interpretiere die Daten so, natürlich gibt es diesen Staging-Error, aber zumindest über 10 Jahre scheint der klinisch nicht wahnsinnig schlagend zu werden. Ja?
Das Kriterium, das diesen ganzen Studien zugrunde liegt und meiner Meinung nach falsch eingeschätzt wird, ist, dass ständig nur das Überleben der Patienten als Kriterium herangezogen wird. Es geht ja letztlich um die tumorbedingte Morbidität im Verlauf der Erkrankung. Es ist nicht egal, ob einer 10 Jahre lebt nach radikaler Prostatektomie oder 10 Jahre nach Active Surveillance lebt und der eine kriegt ein lokales Problem mit dem Tumor und der andere kriegt es nicht. Leben tun sie unterm Strich gleich lang, aber sie haben einen geringeren Leidensdruck in dieser Zeit zu erfüllen. Das ist für mich ein ganz persönlicher, wesentlicher Grund, warum ich als Chirurg dazu neige, eher diese Leute zu operieren, als ihnen die Active Surveillance anzubieten.
Ich glaube, eine ganz interessante Sache ist auch beim Active Surveillance, dass wir zuerst die Patienten mitunter lange konsultieren, sie führen und dass die Patienten dann zur Strahlentherapie gehen. Und dann denke ich mir dann natürlich schon, sozusagen, welche Aufklärung macht denn teilweise die Strahlentherapeuten? Ja? Wenn wir uns Gedanken machen, dass wir den Patienten vielleicht gar nicht operieren wollen, weil er es vielleicht nicht braucht, und dann sozusagen tun wir uns Monate mit dem Patienten abkämpfen und dann geht er zum Strahlentherapeuten, der bestrahlt ihn sozusagen mehr oder weniger vom Fleck weg. Ja? Ja?
Wenn es dahin schleppt, bis er so eine hohe Kurmorbidität hat, dass er sich nur mehr bestreuen lassen kann, ist das kein gutes Konzept.
Ich meine auch nicht den Patienten, der irgendwelche Morbiditäten hat, sondern einen Patienten, der asymptomatisch ist und der auch gar nicht in den Tumorprogress geht, sondern der aus Angst und dann zum Strahlentherapeuten geht. Ja? Und so. Das ist sozusagen ja auch ein Konzept, was viele Patienten machen, dass sie ja nicht nur entweder bei uns in der Active Surveillance bleiben oder zur radikalen Operation gehen, sondern auch woanders hin, inklusive chinesische Medizin oder sonst irgendwas.
Ich möchte nur noch einmal hinweisen, du wolltest ja dann was fragen, wir haben ja so eine, es wird leider zu wenig frequentiert, wir haben es auch zu wenig publik gemacht, wir haben so eine interdisziplinäre Sprechstunde im Donauspital, wo wir zusammen mit einem Radio-Onkologen die meistens kritischen Fälle, also wo es wirklich hin und her geht zwischen einzelnen Therapiemodalitäten, gemeinsam besprechen, da setzen wir uns eine halbe Stunde zusammen und diskutieren das mit den Patienten. Das wäre sicherlich wahrscheinlich das Allergescheiteste, wie man diese Patienten in Zukunft managen, dass man sie gemeinsam interdisziplinär bespricht, aber das ist halt aus Zeitgründen.
Also dass man dort bespricht man sich dann, dass man sich nicht gegenseitig ins Gehege kommt.
Nein, das tun wir nicht.
Aber gehört bei so einer interdisziplinäre Sprechstunde, die ja auch immer so eine Wunschvorstellung ist irgendwie von vielen, und wo, glaube ich, zum Beispiel Active Surveillance wirklich, wirklich gut aufgehoben wäre, eben auch zwischen den Strahlentherapeuten, den Urologen, gehört da nicht auch der Pathologe dazu? Oder gibt er seinen schriftlichen Befund ab und ist das immer so klar?
Ja.
Also in diesen gemeinsamen Sprechstunden, die ich erlebt habe, ja, also in den USA ist es immer so, dass da alle zusammensitzen, nicht?
Ja, aber das ist
natürlich auch der Pathologe.
Ja?
Endlich habe ich etwas gefunden, das ich ins Spiel bringt.
Also reine Pathologie fürs Protokoll sozusagen. Natürlich ist es nicht so klar. Natürlich haben wir, nachdem ja mikroskopische Interpretation immer auch ein Teil Subjektivität da einfließt in der Beurteilung, nicht nur harte Kriterien, wissen wir zum Beispiel gerade vom Gleason-Grading oder Gleason-Score, dass es eine Inter-Observer und sogar eine Intra-Observer-Variability gibt. Und zwar Intra-Observer-Variability heißt, ein Pathologe befundet ein und denselben histologischen Schnitt zu mehreren Zeitpunkten, nachdem er natürlich dazwischen vergessen hat, was er zuerst befundet hat. Und man ist nicht selbst hundertprozentig an ein und demselben Fall reproduzierbar. Also soweit auch, das spielt sicher hinein in die Risikoabschätzung. Gleason Score 6 oder Gleason Score 7, wenn das der Cut-off ist, dann haben wir wahrscheinlich dort ein größeres Problem. Wir wissen von der Variabilität der Befundung her, dass wir gut sind, generell in der Befundung immer am Ende des Spektrums. Sprich, Low-Grade, eindeutig Low-Grade, eindeutig High-Grade. Aber dazwischen gibt es eben auch noch ein Spektrum und dort ist die Variabilität leider am größten.
Also ich nehme mit und darf zusammenfassen jetzt von diesem Abschnitt, dass Active Surveillance schon eine große Herausforderung ist und dass es wahrscheinlich in einem interdisziplinären Konzil besser aufgehoben ist unter strenger Qualitätskontrolle als in einer Ordination. Stimmt das so?
Würde ich jetzt so in der Sekunde nicht gelten lassen. Es gibt aber natürlich, logischerweise, wie in allen Dingen, gibt es Grenzfälle. Ja? Oder wo man sich inklusive man selber in der Ordination eben auch nicht sicher ist. Ja? Weil ich sage mal, es ist immer, erst einmal, viele Patienten kommen schon zur Second Opinion. Und eine Second Opinion hat ja natürlich auch immer eine gewisse Art von subjektiven Charakter auch mit dabei. Ja? Und das versucht man natürlich in einem Tumorboard oder interdisziplinär, wie man es jetzt immer nennen will, ist natürlich der subjektive Punkt natürlich etwas geringer, als wenn man alleine sitzt und sich da sozusagen mit den Gedanken auseinandersetzen muss, ob diese eine oder die andere Therapiewahl die richtige ist. Ich glaube auch wahrscheinlich, dass Boards wahrscheinlich auch maßlos überfordert werden, wenn sie alles anschauen müssten. Auch da sind wir immer wieder, wo ist der Cut-off? Ja? Aber ich bin ganz der Meinung, dass man schwierige Fälle oder wo man sagt, das ist einfach nicht so eindeutig, dass man da sehr wohl eben so ein interdisziplinäres Board sicherlich brauchen kann bzw. braucht. Und zweifelsohne ist dann auch die Diskussion des Falles mit dem Pathologen sicher auch sehr hilfreich, weil das erstens einmal auch ein lerntechnisches für beide Seiten ist. Und die Interpretation manchmal natürlich auch für einen Pathologen auch, ich sage mal so, infolge der besseren Awareness mitunter auch einen entsprechenden anderen Stellenwert hat.
Ja. Frau Professor Reiner.
Es ist jetzt schon ein paar Mal von Second Opinion die Rede gewesen. Ich möchte Sie fragen, wie oft kommt denn das wirklich vor? Sind das Einzelfälle, die Sie sehen, oder wird das schon breit akzeptiert? Ja. Ich habe immer wieder so den Eindruck, es gehört bei uns noch immer nicht zum guten Ton, sich eine Second Opinion zu holen. Patienten könnten Angst oder Sorge haben, dass sie ihren behandelnden Arzt irgendwie dass er den Eindruck hat, sie könnten ihm misstrauen, dass sie vielleicht dann einen Nachteil hätten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige kulturelle Frage. Wo stehen wir da?
Also ich sage das jedem Patienten. Jedem Patienten, egal ob das jetzt eine kleine Operation ist oder eine große Operation ist, aber ich habe natürlich eine Wallarzt-Ordination, ich tue mir da leicht. Ich sage jedem Patienten, wenn sie sich unsicher sind, das ist ja auch etwas, beim Niedrigrisiko-Prostatakarzinom, Patient hat ja Zeit. Ich sage Ihnen, Sie haben Monate Zeit, sich das zu überlegen. Es hat ja immer noch Leute gegeben, die haben die Leute am Sonntag angerufen und sagen, hören Sie, haben wir Prostatakarzinom, kommen Sie am Montag, wir müssen sofort was machen. Die Patienten haben Wochen bis Monate Zeit, sich das zu überlegen. Und ich sage Ihnen, schauen Sie im Internet nach, gehen Sie zu einer Second oder zu einer Third Opinion, überlegen Sie sich vorher in Ruhe, danach ist es zu spät. Und ich glaube, dass das etwas ist, diese Kultur nimmt schon zu. die Patienten misstrauen zunehmend den Ärzten, auch das ist ja in den Medien immer wieder, und holen sich eine Zweitmeinung. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich vom kritischen Eingriff bin, hole ich mir auch eine Zweitmeinung. Das steht jedem Patienten zu. Und wenn der Patient dann zum anderen Arzt geht, gut, dann hat er halt zu dem mehr Vertrauen. Das ist halt so. Aber ich glaub, dass das zumindest in der Schicht der Wahlarztpatienten, das ist schon eine begrenzte, das mag schon sein, aber das nimmt schon zu, ist überhaupt keine Frage, das wird bei dir ähnlich sein. Das nimmt sicher zu. Also es ist eine Kultur, die noch zu wenig gepflegt wird, überhaupt keine Frage.
Ja, also ich glaube, das könnt ihr auch nur unterstreichen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Patienten immer dem Arzt misstrauen. Ja? Nur der sieht halt, er hat mehrere Wahlmöglichkeiten. Ja? Und wenn ich die Qual der Wahl habe, dann ist natürlich, im wahrsten Sinne des Wortes, wie du richtig gesagt hast, ich gebe Ihnen die Fakten, entscheiden müssen Sie. Ja? Da ist es auch meiner Meinung nach absolut natürlich und auch richtig, wenn der Patient sich mehr Informationen, egal ob Internet oder Second und so weiter, Pinnen holt. Man kann natürlich auch provokativ sagen, ich gehe zu zwei Ärzten, bekomme drei Meinungen. Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Weil man muss dann à la longue dann irgendwann einmal auch eine Entscheidung treffen und der Patient, der schon beim 10. Arzt ist, muss irgendwann einmal eine Entscheidung treffen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message, wie du richtig das angemerkt hast. Ein Patient mit einem niedrigen Risiko bei Prostatakarzinom, der hat Zeit. Ja. Der hat wirklich Zeit, sich das im wahrsten Sinne des Wortes zu überlegen und Meinungen einzuholen.
Also ich Entschuldigung. Ich bin Strahlentherapeutin im SMZ Ost.
Und Sie haben das Mikrofon, also kommen wir an Ihnen gar nicht vorbei.
Ja, tut mir sehr leid, aber ich muss jetzt leider auch was sagen. Ja. Ja. Weil Sie vorhin die Strahlentherapie angesprochen haben, so wie wenn wir den Urologen die Patienten dann wegschnappen würden. Die kommen oft zu uns, weil sie dann von irgendjemand hören oder im Internet hören oder der Sohn im Internet gesurft hat. Es gibt ja noch was anderes als eine radikale Prostatektomie. Und horcht sich dann bei uns die Optionen an, die es gibt. Ein Grund, wir haben ein bisschen mehr Zeit auf der Strahlentherapie, die Patienten aufzuklären, als es so in einer Routineambulanz oder in einem Routine-urologischen Ordination möglich ist. Die Patienten fühlen sich dann sehr gut aufgeklärt und aufgehoben und natürlich sind die Nebenwirkungen, die wir ihnen schildern, weit weniger dramatisch, als sie möglicherweise an höhergradigen Nebenwirkungen durch die radikale Prostatektomie erwarten könnten. Und dann entscheiden sie sich auch, bevor sie sagen, na, ich mache gar nichts für die Therapie. Das ist das eine. Das andere, was ich schon immer Urologen sagen oder fragen wollte, ist, die Patienten werden nicht wirklich aufgeklärt über alle anderen Optionen, die es außer der radikalen Prostatektomie gibt, die sicher, zum Beispiel bei dem Fall, den Sie am Anfang geschildert haben, völlig äquieffektive ist wie eine radikale Prostatektomie. Also wir haben jetzt eine lange Tradition am SMZ Ost mit der Prostata-Brachytherapie für die Niedrigrisikokarzinome. Wir haben extrem gute Ergebnisse nach 12 Jahren. Und das ist sicher eine Therapie, wo die Inkontinenzrate deutlich geringer ist, wo der Potenzerhalt, also die Möglichkeit des Potenzerhalts sicher doch höher ist als nach der radikalen Prostatektomie. Gibt es natürlich unterschiedliche Daten, aber das ist auch unsere Erfahrung. Also das ist halt leider, für mich ist es so, die Patienten bekommen nicht wirklich alle Optionen gesagt. Und dem Urologen kommt natürlich da eine Schlüsselposition zu, weil er der Erste ist, der diese Breaking News, diese Bad News dem Patienten sagt.
Vielen, vielen Dank für diesen mutigen Kommentar. Wir hätten jetzt fast alle Player einer interdisziplinären Prostatakarzinom-Sprechstunde im SMZ Ost zusammen. Also vielleicht tut sich nachher noch irgendetwas in der Diskussion. Der Wolfgang Hötl wollte noch etwas sagen.
Zum vorigen Thema, das Herr Klinger angesprochen hat, zur Aufklärung der Patienten. Ich glaube, wir sind sehr wohl angehalten, die Patienten nicht zu verunsichern durch eine übertriebene Aufklärung. Ich meine das ganz konkret aus folgendem Punkt. Wir sitzen hier tagelang, nächtelang, monatelang und jahrelang und diskutieren als Fachleute auf diesem Gebiet über Dinge, von denen wir selber noch nicht wissen, was Sache ist. Und ich glaube, dass wir nicht die Patienten durch eine übertriebene Aufklärung in die Situation bringen dürfen, dass er nicht weiß, was er zu entscheiden hat. Wir müssen ihm vielmehr eine Entscheidungshilfe anbieten, die es ihm erleichtert, für sich persönlich die richtige Wahl zu treffen. Aber nicht zu sagen, jetzt gehen Sie noch zu einem dritten und zu einem vierten, weil jeder sagt was anderes. Und dann kommt die große Verunsicherung und zum Schluss weiß er nicht, was er machen soll. Diesen Fehler, glaube ich, dürfen wir als Urologen oder als interdisziplinäre Gruppe überhaupt nicht machen.
Vielen Dank für diesen Kommentar. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie viel Zeit wir haben, wie lange wir hier sitzen sollen, was wir machen. Ich glaube, es ist aber trotzdem jetzt die Zeit gekommen, wo wir irgendwie uns überlegen sollten, wie wir das Ganze ein bisschen zusammenfassen und wie wir sozusagen vielleicht kurz auch sagen, was uns geblieben ist, also von der Diskussion des heutigen Abends was wir gelernt haben und was wir mit nach Hause nehmen. Vielleicht, Christoph, fängst du an, um ein paar Statements zu geben.
Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist Active Surveillance, Watchful Waiting oder aktive Therapie. Ich glaube, was wichtig ist, das steht auch in den Leitlinien und ich glaube, das ist auch was ganz Natürliches, dass man den Patienten entsprechend aufklären muss. Und da gehört selbstverständlich alles mit dazu, ja, inklusive Strahlentherapie und so weiter. Das ist ja ganz eine klare Angelegenheit. Die Problematik ist, dass wir nach wie vor keinen Marker haben, der uns die Aggressivität des Tumors nachweist oder die Progression des Tumors oder die Veränderung des Tumors nachweist. Damit haben wir, ich glaube, Active Surveillance, auch Watchful Waiting, das sind, glaube ich, Konzepte, die sehr wohl einen guten Stellenwert haben, wo wir uns aber in einer Problematik befinden, wo wir keine wirklich guten Parameter haben, mit denen wir gesichert, wenn ich jetzt mal so sagen will, sagen können, wann wird es kritisch, weil das ist genau das, was der Patient wissen will.
Und wo wir auch Zeit brauchen dafür, nicht zuletzt, wie du mehrmals gesagt hast, das an die Patienten heranzubringen und Geduld.
Und da tut man sich, ich sage mal so, natürlich in einem entspannten Environment, Wahlarztordination, Privatordination, vielleicht auch bei der Strahlentherapie, die haben wahrscheinlich auch tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, dass sich die Patienten besser aufgehoben fühlen. Und ich glaube, das ist aber ganz ein wesentliches Kriterium natürlich. Der Patient geht immer dorthin, wo er natürlich auch Vertrauen hat. Ja? Und ich persönlich bin natürlich logischerweise ein Operateur. Ich sage es auch jedem Patienten, ich operiere viel und natürlich auch gerne. Und damit habe ich natürlich auch einen gewissen Bias, natürlich klarerweise auch bei sich drin. Der Strahlentherapeut, sage ich Ihnen immer, gehen Sie zum Strahlentherapeut, der wird Ihnen das Gleiche, aber mit der gleichen Tendenz zur Strahlentherapie sagen. Weil der macht halt gerne und gut Strahlentherapie und damit werden Sie da auch immer einen gewissen positiven Bias auch mit dabei haben. Aber ich glaube, summativ muss man sagen, es ist meiner Meinung nach klar, dass es Patienten gibt, die von Active Surveillance beispielsweise sehr profitieren können. Die brauchen aber viel Zeit, viel Verständnis, viel Konsultation. Und für die anderen Patienten werden wir nach wie vor entsprechende aktive Therapien anbieten müssen.
Ja. Stefan. Na, ich glaube, alle mit dem Prostatakarzinom betreuten Ärzte müssen einfach sensibilisiert sein, dahingehend, dass nicht jeder Patient sofort jede Therapie benötigt, dass man die Patienten heute relativ gut stratifizieren kann in einen oder anderen Arm, dass man die Patienten umfassend aufklären soll, gerade vor allem die Niedrigrisikopatienten, da gibt es halt heute mit der Operation der Strahlentherapie und der Active Surveillance drei Optionen. Woran es nach wie vor scheitert, sind verlässliche Prognoseparameter, das ist überhaupt keine Frage. Und da muss man relativ realistisch und pessimistisch in die Zukunft schauen. Trotz aller Proteomics und Genomics und Versuche der letzten 10 Jahre sehe ich in den nächsten 5 bis 7 Jahren keinen Marker am Horizont erscheinen, der uns da eine verlässliche Hilfe geben wird. Wir werden wahrscheinlich die nächsten 5 bis 7 Jahre mit den Markern leben müssen, die wir im Moment vorhanden haben, die im Moment vorhanden sind. Und etwas ist sicher ganz wichtig und es wird in Zukunft noch viel mehr werden, ist das Thema der Interdisziplinarität, gerade bei hier mit Strahlentherapeuten und Urologen, diese Patienten gemeinsam zu diskutieren.
Mit diesem Statement möchte ich jetzt eigentlich aufhören. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, ein sehr schönes Ergebnis. Ich glaube, dass wir im Dialog das Beste für die Patienten machen können. möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie gekommen sind und auch für die wirklich wichtigen Beiträge. Und ich hoffe, dass Ihnen dieses neue Format gefallen hat. Das ist so, sozusagen eine Art Doppelkonferenz, wo es normalerweise immer einen Blöden und einen Gescheiten gibt. Hier gab es heute zwei Gescheite und einen Blöden. Ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich auch gern gescheit rede, aber habe mich heute so weit wie möglich zurückgehalten und danke vielmals, dass Sie da waren.